Sie hören BBN auf Abruf. Es ist eine Freude, Ihnen die biblischen Wahrheiten näher bringen zu dürfen. Das bewerkstelligt BBN in Partnerschaft mit den Zuhörern, im Vertrauen zum Herrn. Möge der Herr Sie jetzt durch die Verkündigung seines Wortes segnen.
Sie haben eingeschaltet, BBN Bibelkonferenz. Hallo, liebe Zuhörer. Unser heutiger Sprecher ist Rudi Joas und Sie hören über folgendes Thema: Okkultismus, das Reich der Finsternis. Heute den ersten Teil des zweiteiligen Beitrages.
Das Thema heißt ja, wie wir es ja in den Einladungen schon gelesen haben, Okkultismus, das Reich der Finsternis. Und ich stelle diesen Abend unter ein Wort Gottes und lese einen Vers aus dem Johannesevangelium vor, aus dem 3. Kapitel, den Vers 19. Da heißt es: Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Das ist eine Feststellung aus dem Wort Gottes, wie sie treffender und kürzer, prägnanter gar nicht sein kann. Das Bedauerliche ist bei uns nur, liebe Freunde, wir halten uns nicht für so böse. Wir halten uns alle für ziemlich gut. Aber das ist eine üble Selbsttäuschung. Nun, wir kennen alle diese Jugendzeitschrift mit dem Titel Bravo, das Jugendmagazin mit einer Auflage von 2,2 Millionen. 2,2 Millionen. Das durchschnittliche Lesealter ist die 12- bis 19-Jährigen. Und in dieser Jugend, in diesem Jugendmagazin Bravo findet man immer wieder auch Werbung für Esoterik, für Okkultismus und auch für Satans Kulte. Das ist also schon sehr, sehr, sehr bedenklich. Und dieses Jugendmagazin Bravo hat auch eine Internetseite, die Bravo-Internetseite. Und auf dieser Seite war auch einmal ein Artikel, der war so überschrieben: Gläserrücken ist eine schaurig schöne Sache, die mit Freunden so richtig Spaß macht. Und dann folgte unter der Überschrift So geht's, eine Anleitung, wie Mädchen und Jungens Kontakt mit Geistern aufnehmen können. Und dabei ist Gläserrücken nur eine von vielen Möglichkeiten der Geisterbeschwörung. Doch nicht nur das. Gleichzeitig wird den Besuchern dieser Internetseite beigebracht, wie sie Tarotkarten legen, wie sie Zaubergetränke mischen können oder wie sie Voodoo-Magie anwenden können. Die Unterschrift unter dieser Anzeige bzw. unter dieser Werbung lautete: Wir stellen dir die wichtigsten Rituale vor, geben Tipps, verraten Tricks und versorgen dich mit jeder Menge Lesestoff, sodass du weiter lernen kannst, wenn ein Thema dich gepackt hat. Was die jungen Leute natürlich hier nicht wissen, ist, dass wenn sie einmal von der Finsternis gepackt werden, dass es in der Regel für sie kein Entrinnen mehr gibt. Da gibt es im Internet eine ganze Reihe von sogenannten Foren, Internetforen. Das ist so wie ein Leserbriefkasten. Da kann man einfach seine Meinung zu äußern, zu irgendwelchen Dingen, zu bestimmten Themen. Und gerade auch, wenn es um diesen Finsternisbereich geht, um diesen Okkultismus, um diese Esoterikseiten, gibt es eine Menge von Foren. Und ein Zeugnis aus so einem Forum, was eine junge Dame geschrieben hat, lautet folgendermaßen: Wir haben Gläserrücken gespielt und der Geist ist jetzt in der Wohnung und man hört die ganze Zeit Schritte in der Wohnung und er versucht uns Angst zu machen. Was können wir da eigentlich noch machen? Er hat geschrieben, er ist Luzifer und er wird uns alle töten. Wir brauchen dringend die Nummer einer erfahrenen Hexe, die sich damit auch tatsächlich auskennt, mit der wir darüber reden können. Wir brauchen Hilfe. Bitte meldet euch heute noch. Leider hatte diese junge Dame, dieser Jugendliche, keine Ahnung, dass er bei Hexen keine Hilfe erwarten kann für diese Probleme. Nur einer ist in der Lage, aus den Fesseln des Bösen zu befreien. Und das ist der Sohn Gottes, Jesus Christus. Die Bibel, in der Bibel lesen wir, wie er selber sagt, im Johannesevangelium Kapitel 8, wenn nun der Sohn Gottes euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Das war eine seiner Aufgaben, als der Herr Jesus vor 2000 Jahren auf diese Erde kam und er hat diese Aufgabe zu einem erfolgreichen Ende gebracht, nämlich als er am Kreuz hing und dort an diesem Nachmittag, an diesem freiten Nachmittag, als er laut ausschrie, es ist vollbracht, da hat er auch die Macht Satans gebrochen. Nun, der Herr Jesus, als er etwa 30 Jahre alt war, trat er in die Öffentlichkeit und fing an, öffentlich zu predigen. Und sein erster öffentlicher Auftritt, der fand statt in seiner Heimatstadt. Seine Heimatstadt, wie hieß wie? Nazareth. Und in Nazareth ging der Herr Jesus an dem Sabbat, so wie er es gewohnt war, in die Synagoge. Und das war jetzt so, in den Synagogen damals war das so, dass die Männer saßen alle unten und dann auf dem Balkon meistens saßen getrennt von den Männern die Frauen. Und unten bei den Männern, so war es üblich, da gab es einen Synagogenvorsteher und der ging dann in der Regel, wenn die zusammen waren, an einen Schrank, wo die ganzen Gesetzesrollen, die ganzen prophetischen Schriften aus dem Alten Testament, wo die alle gesammelt wurden. Und der nahm eine Rolle und ging dann zu den Männern und hat dann diese Rolle einem der Männer gegeben und der sollte etwas daraus vorlesen. Wir können das nachlesen im Lukasevangelium. Und er kam dann mit dieser Rolle an diesem Tag, wo der Herr Jesus in der Synagoge war, er kam und brachte die Rolle zu dem Herrn Jesus. Und es war die Rolle des Propheten Jesaja, der lebte 700 Jahre vorher. Und der hat sehr viel vorhergesagt, was sich im Leben des Herrn Jesus erfüllt hat. Und dann nahm der Herr Jesus diese Rolle und er stand auf in der Synagoge und er las aus dem Propheten Jesaja vor, aus dem 61. Kapitel, las er nur zwei Verse vor und die lese ich jetzt auch vor. Jesaja 61, Vers 1 und 2. Der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind und Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen auszurufen, das Gnadenjahr des Herrn. Und als der Herr Jesus hier an der Stelle war, und das Erstaunliche ist, wenn wir das mal in der Bibel nachlesen, der Satz geht eigentlich noch weiter, aber der hört mitten in dem Satz auf. Und er rollt das Buch wieder zusammen, das war ja kein Buch, wie wir es heute haben, sondern das war eine Rolle. Er rollte die zusammen und gab sie dem Synagogenvorsteher zurück. Und er setzte sich. Nun war es aber üblich, nicht nur, dass da einer von den Männern etwas vorgelesen hatte, sondern wenn er was vorgelesen hatte, dann erwartete man, dass er etwas zu dem Text sagt, was er vorgelesen hat. Und als sich dann der Herr Jesus setzte, dann kann man fast körperlich, wenn man diesen Bericht liest in der Bibel, kann man fast körperlich spüren, so zwischen den Zeilen, dass da eine Spannung entstand in der Synagoge, weil die das nicht gewöhnt waren, dass der sich wieder hingesetzt hat. Die dachten jetzt, ja, willst du nicht was sagen? Und dann stand der Herr Jesus auf und er sagte nur einen Satz. Er sagte, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Ja, da kann man doch fragen, ja, was ist denn da erfüllt? Was ist denn da erfüllt? Na, ich kann es euch sagen, dass es Freiheit für Gefangene und Gebundene gibt. Das hat sich erfüllt. Und ich will dir gleich am Anfang sagen, lieber Freund, wenn du dich in deinem Leben mit Wahrsagen, mit Besprechen, mit Horoskopen, mit Zeichendeuterei, mit Spiritismus, mit Pendeln oder mit Routen gehen oder mit Karten legen oder mit Amuletten oder wenn du Kupferarmbänder trägst, weil du dir davon Heilung versprichst oder Bachblütentherapien oder Edelsteintherapien und es gibt so viele Dinge heute. Wenn du dich damit beschäftigt hast, wenn du dich damit eingelassen hast, dann will ich dir gleich am Anfang zurufen, es gibt Hoffnung, frei zu werden, Hoffnung auf Befreiung, und zwar durch den Namen Jesu. Er ist der Einzige, der aus den Klauen des Teufels, aus den Klauen der Finsternis befreien kann. Die einzige Bedingung, die er stellt, an die, die frei werden wollen, du musst kommen, du musst zu ihm kommen. Er hat den Weg geschaffen, er hat die Voraussetzungen geschaffen und er lädt ein. Heute Abend lädt er ganz speziell ein, wenn du an diese Dinge gebunden bist, zu ihm zu kommen. Nun, Jugendliche, junge Leute sind besonders leicht ansprechbar für übersinnliche Dinge in Form von Magie oder Okkultismus. Natürlich liegt da auch so eine ganze Portion Neugier mit drin. Ich erinnere mich noch sehr deutlich, als ich so Jugendlicher war, so in den Teenalter, ja, 16, 17, 18, da habe ich mir auch manchmal gedacht, ja, einmal müsste man noch mal dabei sein, um mal zu gucken, ob da wirklich was hintersteckt. Was da wirklich so passiert, was man da so hört. Aber auch Erwachsene sind nicht gefeit, vor den Verlockungen mal einen Blick hinter die Kulisse oder einen Blick in die Zukunft zu werfen. Vor etlichen Jahren war ich geschäftlich einmal in Nordamerika. Ich hatte meine Frau mitgenommen. Wir waren auf einer Messe in New Orleans. Das war also einige Jahre bevor diese Stadt so fürchterlich heimgesucht wurde von der Katrina, von diesem Wirbelsturm. Und dann zum großen Teil auch vernichtet wurde, wo viele Menschen ihr Leben verloren hatten. Also wir waren in New Orleans und am Abend, wenn ich von der Messe kam, dann hatten wir ein bisschen Zeit und dann sind wir spazieren gegangen in New Orleans. Und eins der weltbekanntesten Stadtvierteln in New Orleans, das ist das sogenannte French Quarter. Das ist also so ein Viertel, relativ großes Viertel, was so besonders schöne alte Bauten hat. Mit so schmiedeeisernen Balkongitterchen und Blumen überall und so weiter. Also ganz bezaubernd, so Anfang des vorigen Jahrhunderts Baustil. Und als meine Frau und ich um die Ecke kamen auf einer großen Straße mit einem breiten Bürgersteig, da haben wir unseren Augen nicht getraut. Eine ganze Straße, bestimmt 100 Meter lang, nur Wahrsager, einer neben dem anderen. Und an den meisten von den kleinen Tischen, wo dann ein Wahrsager stand oder eine Wahrsagerin saß, saßen Leute vor ihnen, die in die Hand hingehalten haben oder wo die Tarotkarten gelegt haben oder sonst einen Hokuspokus gemacht haben. Das haben wir noch nie gesehen. So eine Anhäufung, ein Stand neben dem anderen, nur Wahrsager. Und ich will keine Parallelen ziehen, ob hier Gott eventuell eingegriffen hat. Nein, das steht mir nicht zu. Mit einer Katastrophe einmal wachzurütteln, was hier eigentlich läuft. Weil diese Dinge gibt's ja auch bei uns. Und da müssen wir also vorsichtig sein mit solchen Rückschlüssen. Aber dennoch hat mich das sehr, sehr bewegt. Aber nicht nur in New Orleans gibt das, sondern auch bei uns. Zum Beispiel haben wir bei uns mittlerweile im Fernsehen Astrologieprogramme. Die sind völlig normal geworden. Man kann heute in den privaten Fernsehkanälen, kann man heute 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche und 12 Monate im Jahr, kann man sich Horoskope angucken oder anrufen in das Fernsehstudio und sich da die Karten legen lassen. Und wer von uns hat noch nie in seinem Leben einen Blick in sein Horoskop in der Tageszeitung geworfen? Wenn ich da jemand drauf anspreche, sagen mir die Leute ja alle, ist doch nur Spaß, haben wir doch nur zum Spaß gemacht. Aber ich sag euch, weil ich selber erlebt habe in meinem Leben, wenn da was Schönes drin stand, hat man sich so stickum, so tief drin doch ein bisschen gefreut und hat sich gedacht, naja, wäre ja nicht schlimm, wenn das kommen würde. Aber das ist schon der erste Schritt in die falsche Richtung. Wisst ihr, Jemand hat mal berichtet, im Horoskop stand heute, ich sollte mich vor einer gefährlichen Situation in Acht nehmen. Und wirklich hat mir heute ein Autofahrer ganz aggressiv die Vorfahrt genommen. Ich konnte mit meinem Mofa gerade noch ausweichen. Na, das war ja eine tolle Vorhersage, ja? Im Horoskop stand, ich solle mich vor einer gefährlichen Situation in Acht nehmen. Na, das hätte auch gepasst, wenn man gestolpert wäre. Oder wenn man sich beim Nasepopeln Finger abgebrochen hätte. Also so eine Vorhersage kann auch ein Bäcker machen. Bei diesen Allerweltshoroskopen in den Tageszeitungen, da ist natürlich sehr viel Betrug dabei. Man nennt das den sogenannten Barnum-Effekt. Wenn Wahrsagetexte so allgemein gehalten werden, dass sich irgendwie jeder in diesem Text irgendwo wiederfindet. Und weil der Betroffene ja einen Sinn für sich persönlich sucht, da wird er irgendeinen Aspekt entdecken, mit dem er sich auch tatsächlich identifizieren kann. Ist doch logisch, oder? Und so mancher Wahrsager ist auf diese Weise schon als Scharlatan entlarvt worden, weil er einfach nur so Allgemeinplätze losgelassen hat. Aber längst nicht alles, was wir auf diesem Gebiet entdecken, fällt unter diese Rubrik Scharlatanerie. Wir leben in einer Zeit, in der die Menschen zwar immer weniger an den Gott der Bibel glauben, sich aber gleichzeitig allem Übersinnlichen extrem weit öffnen. Der britische Journalist und Denker Gilbert Keith Chesterton, er sagte einmal, wenn Menschen aufhören, an Gott zu glauben, dann heißt das nicht, dass sie an nichts mehr glauben, sondern vielmehr, dass sie an alles glauben. Und das stimmt wirklich. Nun, Wissenschaftler der sogenannten Parapsychologie, die machen für das Gelingen von manchen okkulten Techniken vor allen Dingen die Rolle des Unterbewusstseins bei uns verantwortlich. Die sagen, der Mensch hat eine Fülle von Informationen in seinem Gehirn gespeichert, an die man sich bewusst überhaupt nicht mehr erinnert. Aber mit so manchen okkulten Methoden wird dieses Archiv irgendwie aktiviert und dann werden so Erinnerungen aus der Vergangenheit so ein bisschen nach oben gespült. Und dann sagen sie, diese Experten, dass dann so eine seelische Komponente dazukommt, dass die Ratsuchenden eben große Hoffnung in diese Techniken setzen. Und dann die Pendel- oder die Gläserbewegung beim Gläserrücken, die werden gemäß dieser Theorie durch Selbstsuggestion oder durch Fremdsuggestion hervorgerufen. Das sagen die sogenannten Fachleute. Doch eine Antwort auf die unzähligen, unerklärlichen und auch unheimlichen Phänomene, die rund um diese Praktiken einfach zu beobachten sind und die erlebt werden, die haben diese Pseudowissenschaftler, diese Erklärungen haben die nicht. Warum das? So Dinge passieren dabei. Weil es eben auf diesem Gebiet um viel mehr geht als nur um Psychologie. Viel mehr. Und deswegen kann ich nur sagen, Achtung, obwohl Bravo diese Zeitschrift, diese Dinge als Spaß betitelt, will ich euch sagen, jede Art der Beschäftigung mit okkulten oder esoterischen Dingen ist ein direkter und frontaler Angriff gegen Gott. Und deswegen ist es sehr, sehr gefährlich. Ich will noch einmal zurückkommen auf diese Internetforen. Da gibt es haufenweise Berichte von Erfahrungen, die Menschen machen mit okkulten und esoterischen Praktiken. Ein Beispiel. Da stand zu lesen, ich saß mit zwei Freundinnen, Olga und Gigi, bei mir zu Hause. Auf einmal kamen wir auf die Idee, Gläserrücken zu spielen. Wir fingen an mit einem Saftglas. Zuerst passierte gar nichts. Und dann fragte Olga plötzlich, bist du Satan? Und das Glas rückte auf Ja. Wir haben uns total erschreckt. Plötzlich ging das Licht aus und ein Bild fiel von der Wand. Wir hatten alle solche Angst. Gigi lief schreiend aus dem Zimmer und schloss sich im Bad ein. Ich wollte das Licht wieder anmachen, aber es ging nicht. Und plötzlich begann der Tisch zu schweben und von irgendwoher kam eine Stimme, lasst die Finger vom Gläserrücken, sonst hole ich euch. Wir hatten alle solche Angst und weinten sehr. Wir hielten uns an den Händen. Dann hörten wir einen lauten Schrei. Gigi kam aus dem Bad, ihr Gesicht war blutig. Wir gingen ins Bad und dort war der Spiegel zerbrochen. Gigi ist heute in der Psychiatrie. Ich sage euch, lasst die Finger davon, es ist schlimm. Zitat Ende. Nun, ich sage euch, Jugendliche und Erwachsene berichten von furchtbarer Angst, weil sich als Folge dieser sogenannten Spiele unheimliche Geistererscheinungen und unerklärliche Phänomene einstellen. Aus Berichten von Betroffenen geht hervor, dass schon eine einzige Sitzung genügen kann, um von Albträumen oder von Zwängen oder von Depressionen oder von unheimlichen Stimmen verfolgt zu werden. Wir haben damit fast täglich im Missionswerk Heukelbach zu tun, wo Menschen sich an uns wenden, weil sie so gequält werden, Tag und Nacht, unter Verfolgungswahn leiden. Ist es da erstaunlich, liebe Freunde, dass Gott, der uns Menschen so sehr liebt, dass er uns ernstlich davor warnt, da in diesen Bereich der Finsternis irgendwie hineindringen zu wollen. Wir lesen im 5. Buch Mose, Kapitel 18, es soll niemand unter euch gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lasse, oder ein Wahrsager, oder ein Wolkendeuter, oder ein Schlangenbeschwörer, oder ein Zauberer, oder ein Bannsprecher, oder ein Medium, oder einer, der einen Wahrsagergeist hat, oder jemand, der die Toten befragt. Denn wer solches tut, der ist dem Herrn ein Greuel. Das sind ernste Warnungen aus dem Wort Gottes, aus dem Mund unseres Schöpfergottes. Und die Berührung mit dem Okkulten, die fängt ganz spielend an. Die fängt schon an bei unseren Kindern. Wenn wir als Eltern oder Großeltern da nicht Acht haben, da brauche ich nur an die Harry Potter Romane zu denken. Das sind Romane, das sind Geschichten und manchmal fasse ich mich wirklich an den Kopf, da höre ich manchmal sogar von christlichen Eltern, ich sollte mich nicht so anstellen, das wäre doch spannende Sache, ja? Ich sage euch, die sind toll erzählt und mit viel Spannung garniert erhalten die Kinder schon ganz früh einen Überblick über die breite Palette magischer und okkulter Rituale. Und sie bekommen Spaß daran. Ja, nicht nur mit solchen Büchern. Auch Teenies kommen auf vielen Wegen mit Okkultismus und Magie in Berührung. Manchmal fängt das schon im Kindergarten an mit den sogenannten Vampirspielen oder auch mit den Halloween-Partys, die man teilweise schon im Kindergarten feiert. Aber auch viele Computerspiele wimmeln nur so von okkulten Symbolen und Praktiken. Und wenn ich an die Musik denke, und da will ich jetzt nur mal die harte Rockmusik nehmen, die Rockmusik ist ein Türöffner für finstere Mächte. Das ist einfach nachweisbar. Also ich kann einige Beispiele erzählen aus meinem eigenen Leben, aus meiner eigenen Erfahrung. Wir hatten in unserem Haus über Jahre lang immer junge Leute wohnen, die sich irgendwie einmal so am Ende waren, innerlich, die waren so kaputt durch Drogen und durch Musik und alles Mögliche, dass sie ja teilweise in der Psychiatrie endeten. Und dann hat sie irgendeiner mal mit ins Zelt geschleppt zu einer Evangelisation und da hat sich der ein oder andere bekehrt. Und da die nicht wussten, wo sie hin sollten, haben wir sie teilweise zu uns aufgenommen. Und einige haben bei uns einige Jahre gewohnt. Und deswegen kann ich genau sagen, was mit ihnen los war. Und was mit ihm passiert ist und welche Gewalt diese Musik auf unsere Psyche, auf unsere Seele ausübt. Ein junger Mann war dabei, der hat sich bekehrt und ich glaube auch, dass das wirklich ehrlich war. Und er lebte bei uns schon einige Monate und dann plötzlich, und er hatte nichts gelernt und er hat in Düsseldorf am Hafen eine Hilfsarbeiterstelle gefunden. Säcke schleppen in einer Futtermittelhafenanlage. Das war eine richtige Knochenarbeit. Und er ging jeden Morgen, fuhr der schon um 5:30 los, an den Hafen zum Säcke schleppen. Und dann kam er abends wieder zum Abendessen und wir hatten wirklich ein feines Familienleben mit ihm. Und dann irgendwann tauchte er beim Frühstückstisch auf und hatte hier damals, das ist jetzt schon 15 Jahre mindestens her, da gab es noch nicht diese Discplayer, da gab es noch die Kassettenplayer, die hat man am Gürtel hängen. Walkman oder so ähnlich hießen die, glaube ich. Stimmt das? Mit Kassetten, mit so kleinen Kassetten drin. Hat er so ein Ding am Gürtel? Ich frage noch, Robert, was machst du denn damit? Ach, sagt er, habe ich gefunden, mein Gepäck. Und hast du denn auch eine Kassette? Ja, habe ich auch noch gefunden. Ja, was denn für eine? Ja, meine Musik von früher. Rockmusik, harte Rockmusik. Und ich habe versucht, ihm einzureden, lass das hier. Geh, dann nimm das nicht mehr. Nee, da ist so, die Säcke schleppen so langweilig, habe ich wenigstens ein bisschen Musik in den Ohren. Ich sage euch, am gleichen Abend kam er nicht nach Hause. Er kam dann irgendwann nach Mitternacht. Wir haben auf ihn gewartet und ich hörte dann die Schlüssel an der Tür und wie er aufging und die Tür aufmachte und dann hörte ich tap, 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 wie er runterging in sein Zimmer im Keller. Und da bin ich gleich hinterhergegangen und habe die Tür und da saß er auf dem Bett, auf der Bettkante und ich habe einen Blick in seine Augen getan und habe sofort gesehen, weil man dann einen Blick für kriegt, wenn man damit länger zu tun hat. Der war sternhagelvoll mit Drogen. Voll. Einen Tag hat es gebraucht, die Barrieren, die der Geist Gottes in seinem Herzen aufgerichtet hat. Einen Tag hat es gedauert, dass diese Musik diese Barrieren niedergerissen hat. Vor einigen Jahren, ihr erinnert euch vielleicht daran, da gab es in Amerika, in Waco, Texas, da gab es eine Sekte, die sogenannten Davidianer. David Koresh hieß dieser Mann, der Sektenführer. Der hatte sich da verbarrikadiert mit seiner Sekte. Das waren 100, 200 oder 300 Leute mit Kindern. Die haben sich da in einer Farm richtig mit Waffen und so weiter eingedeckt. Und die sollten ausgeräuchert werden. Und die Polizei konnte nichts machen, weil die hatten Angst, wenn sie da mit Gewalt jetzt reingehen, dass die da irgendwie so Massenselbstmord machen, damals wie damals in Mittelamerika. Vielleicht erinnern sich einige von euch in den Zeitungen an diesen Fall, Waco, Texas. Und irgendwann nach 14 Tagen, 3 Wochen, nachdem das keinen Erfolg hatte, ich habe diesen Artikel extra meinen Söhnen vorgelesen, weil die waren auch gerade in dem Alter, wo die anfingen auch so Lust zu finden, so Lust zu kriegen an dieser harten Rockmusik. Da habe ich einen Artikel in der Tageszeitung gelesen, ja, in der Rheinischen Post in Düsseldorf. Und da stand dann drin, also die lokale Polizei hat aufgegeben und hat den Fall ans FBI übergeben. Und das FBI hat den Fall jetzt übernommen und sie setzt jetzt gegen diese Leute, die sich da verbarrikadiert haben, sie setzt jetzt psychologische Kriegsführung ein. Die nannten das tatsächlich so, psychologische Kriegsführung. Und dann wurde erklärt, was dahinter sich verbirgt, hinter der psychologischen Kriegsführung. Man hat das ganze Gut, den ganzen Gehöft, hat man im Umfang mit großen Lautsprechern rundherum gestellt und hat das dann beschallt, nicht mit Klassik, sondern mit Rockmusik. Und das hat gar nicht lange gedauert, haben die alle aufgegeben, weil das eine psychische Wirkung hat. Psychologische Kriegsführung. Und das macht mir manchmal mein Herz so schwer, wenn ich durch die Stadt gehe und da kommen mir junge Leute entgegen, die haben dann so ein Stöpsel im Ohr und dann irgendwie so ein Discplayer an der Seite hängen und die haben das Ding so laut, dass ich es 3 Meter Entfernung höre und die haben es im Ohr stecken. Die blasen sich ihr Gehirn heraus und sie zerstören ihre Seele, weil es Auswirkungen auf die Seele hat. Es öffnet die Türe für die finsteren Mächte. Das ist übrigens das Charakteristikum von Rockmusik. Der 2. und der 4. Takt wird betont. Und das ist der Rhythmus, der in die Seele hineingeht. Das ist der gleiche Rhythmus, den man in Schwarzafrika oder in Papua-Neuguinea im Busch findet, wo die Leute dann diesen Rhythmus, ohne Melodie, nur den Rhythmus, 2. und 4. Takt wird betont, wo die Leute reihenweise dann, wenn sie lange genug zugehört haben, in Trance fallen und die Götzen anbeten. Und unsere jungen Leute denken nicht nach. Und deswegen, weil das eben schon im Kindergarten anfängt, sollten wir unsere Kinder so früh wie möglich informieren. Wobei man nicht durch kribbelnde Geschichten die Sache vielleicht noch recht interessant machen sollte. Aber man sollte auf jeden Fall merken, liebe Freunde, das, worauf du vertraust und woran du hängst, bekommt über kurz oder lang Einfluss und Macht über dich. Das bezieht sich auf alles. Das, worauf du vertraust und woran du hängst, bekommt über kurz oder lang Einfluss und Macht über dich. Wer diese Dinge bedenkenlos konsumiert oder empfiehlt oder akzeptiert, der begibt sich auf das gefährliche, dünne Glatteis des Okkultismus, das jederzeit lebensgefährlich einbrechen und ihn in die Tiefe reißen kann. Aber wer an Jesus Christus glaubt und ihm alle seine Wünsche, alle seine Nöte, alle seine Träume, alle seine Fragen anvertraut, der darf einfach die gleiche Erfahrung machen, die der weise König Salomo gemacht hat, der einmal schreibt im Sprüche 18, ein fester Turm ist der Name des Herrn. Zu ihm läuft der Gerechte und ist in Sicherheit. Beim Herrn Jesus, wenn du dich mit solchen Sachen beschäftigt hast, beim Herrn Jesus bist auch du in Sicherheit, auch vor Fluch, vor Bindungen und vor okkulter Belastung. Also, ich kann nur sagen, worauf wartest du? Hin zum Herrn Jesus, vertrau dich heute noch ihm an. Aber woher kommen denn, das wollen wir jetzt mal ganz gründlich untersuchen, woher kommen denn diese ganzen Phänomene? Das ist wirklich wichtig, dass wir das verstehen. Um das zu verstehen, wollen wir uns einfach einmal das biblische Weltbild anschauen, wie die Bibel uns die Welt beschreibt. Also, es gibt in der Welt, und jetzt müsst ihr wirklich euch zusammenreißen, mal aufhören, jetzt mal nicht einnicken, sondern munter bleiben, weil es jetzt ein bisschen nicht kompliziert wird, aber ich würde mich freuen, wenn ihr dem wirklich folgen könntet. Es gibt in der Welt einen natürlichen Bereich, der besteht aus sichtbaren Dingen und aus unsichtbaren Dingen. Dieser natürliche Bereich, den es gibt in der Welt, mit seinen vielen Gesetzmäßigkeiten, oder ich könnte auch sagen, mit seinen vielen Naturgesetzen und mit seinen überwältigenden Ordnungen, das alles gehört zu der sogenannten natürlichen Schöpfung. Also zu der natürlichen Schöpfung gehören sichtbare Dinge und unsichtbare Dinge. Das heißt, die unsichtbaren Radiowellen oder die unsichtbaren magnetischen Ströme, die gehören genauso dazu wie Blumen und Berge und alles andere, was wir um uns herum so wahrnehmen und sehen können oder riechen können oder fühlen können. Aber Gottes Existenz, die geht weit, weit über diese natürliche Schöpfung hinaus. Gott gehört, ich sag mal, zu der übernatürlichen Welt, obwohl er natürlich als Gott auf die natürliche Schöpfung Einfluss nehmen kann. Und er tut es auch. Also Gott gehört zu der übernatürlichen Schöpfung und er nimmt Einfluss auf die natürliche Schöpfung. Diese übernatürliche Welt, seid ihr noch alle dabei? Diese übernatürliche Welt durchdringt gewissermaßen unsere natürliche und sichtbare Schöpfung. Also die übernatürliche Welt, die über unserer natürlichen Welt ist, wo Gott wohnt, die durchdringt unsere Welt. Und über diese übernatürliche Welt Gottes können wir keine naturwissenschaftlichen Untersuchungen anstellen. Das leuchtet doch jedem ein, weil die wissenschaftlichen Methoden oder die wissenschaftlichen Geräte oder die wissenschaftlichen Prinzipien, die funktionieren oder die sind nur auf die natürliche Welt anwendbar. Alles klar? Verstanden? Ist ja klar. Die einzigen Informationen über die übernatürliche Welt erhalten wir nur durch das, was uns Gott in der Bibel über diese übernatürliche Welt mitteilt. Ist auch logisch. Und nur das, liebe Freunde, ist zuverlässig. Weil wir selber können nicht da hineinschauen in diese übernatürliche Welt. Wir sind angewiesen auf Informationen, die uns jemand gibt, der Ahnung davon hat. Und wer könnte mehr Ahnung haben als Gott und uns Informationen geben in der Bibel über diese übernatürliche Welt? Durch die Bibel erfahren wir auch, dass es in dieser übernatürlichen Welt ebenfalls von Gott geschaffene Wesen gibt. Wie heißen die? Genau, Engel. Engel. Also durch die Bibel erfahren wir, dass es in dieser Welt, in dieser übernatürlichen Welt, Wesen gibt. Das sind diese Engel, das sind personale Wesen. Und diese personalen Wesen, die sind nicht an die Gesetze der natürlichen Welt gebunden, weil sie in der übernatürlichen Welt leben. Engel sind natürlich, liebe Freunde, keine pausbäckigen, irgendwelche so kleine Fabelwesen mit so einem kurzen Hemdchen, wo der halbe Popo rausguckt hinten oder was. Ja, hat man manchmal irgendwo auch so Bildchen sieht. So was Lächerliches gibt's ja überhaupt nicht in der übernatürlichen Welt. Engel sind von Gott geschaffene Persönlichkeiten. Persönlichkeit ist nicht an Körperlichkeit gebunden. Deswegen werden Engelwesen in der Bibel auch ganz unterschiedlich dargestellt und beschrieben. Zum Beispiel beschreibt uns die Bibel Engel manchmal als Boten oder als Diener. Zum Beispiel im Psalm 104, da heißt es, Gott macht Winde zu seinen Boten, Feuer und Lohe zu seinen Dienern. Oder als der Herr Jesus gefangen genommen wurde an diesem Donnerstag, bevor er gekreuzigt wurde, im Garten Gethsemane, da sagte er in Matthäus 26, oder meinst du, dass ich nicht meinen Vater bitten könnte und er mir jetzt mehr als 12 Legionen Engel stellen würde? Also hier sehen wir Engel in dem Bild als Krieger, als Soldaten, als Kämpfer. Oder Daniel sah Gott auf dem Thron und 1000 mal 1000 dienten ihn und 10.000 mal 10.000 standen vor ihm. Hier werden Engel beschrieben als solche, die vor Gottes Thron stehen und ihn anbeten. Oder die Wächter sind im Thronsaal. Aber weil Engelwesen ebenfalls einen freien Willen haben, konnte es geschehen, dass sich etliche von diesen Engelwesen, von diesen Persönlichkeiten, gegen Gott erhoben. Und so wurden sie zu gefallenen Engeln.
Sie hörten BBN Bibelkonferenz. Unser heutiger Sprecher war Rudi Joas und er sprach über Okkultismus, das Reich der Finsternis.
Sie hörten einen Beitrag unserer Sendung hier bei BBN auf Abruf. An dieser Stelle möchte ich mich im Namen unseres Teams herzlich bedanken für die Beteiligung der Zuhörer an diesem Dienst, sei es während der Spendenaktion oder auch das ganze Jahr über. Ihre Gebete, Weiterempfehlung und finanzielle Unterstützung werden von uns hochgeschätzt. Vielen Dank und Gottes Segen.